Erfolgreich trotz Denken. Radiophilosophie mit Dr. Irina Kumat und Professor Klaus-Jürgen Grün.
Hallo Klaus.
Hallo Irina, das ist ja eine kreative Überraschung.
Du mal mit deinen Einleitungen. Ja, ich freue mich sehr, dich zu sehen und zu hören natürlich. Wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, das was mit Kreativität zu tun hat. Und die Wortschöpfung, über die wir heute sprechen wollen, lautet kreative Zerstörung. Und da habe ich gleich die erste Frage an dich, Klaus. Wenn du morgen aufwachen würdest und irgendetwas Wichtiges in deinem Leben wäre plötzlich verschwunden, was dürfte das auf keinen Fall sein und warum?
Naja, also jetzt, ohne dass ich überlegt habe, hat sich bei mir im Kopf eingeschlichen, ich.
Das ist mal eine Ansage, ja.
Das Zweite ist, dass ich das neben meinem Bett alles so vorfinde, wie ich es abends verlassen habe. Auf keinen Fall darf es dann so sein, dass ich plötzlich anderswo bin.
Also ich, das leuchtet mir ein, dafür brauche ich keine Begründung. Und warum möchtest du nicht anderswo sein?
Weil ich dann die Verbindung zu dem Moment, in dem ich eingeschlafen war, nicht mehr herstellen kann. Und da würde ich mich selbst für verrückt erklären.
Ja. Also
nicht
bei mir
für kreativ übrigens.
Bei mir wäre es meine Ruhe. Also nach dem Ich, natürlich, wenn ich nicht mehr da bin, dann brauche ich auch meine Ruhe nicht mehr. Also für mich wäre tatsächlich die größte Folter den ganzen Tag Bewegung, Lärm und Action.
Ach, ja. Das? Ja, ja, das ist interessant, weil ich kenne Leute, die genau das brauchen.
Ja, dazu höre ich nicht.
Das ist ja gut zu wissen.
Wenn du heute irgendetwas radikal neu denken dürftest, was würdest du zuerst abschaffen, Klaus?
Abschaffen?
Wir reden ja über Zerstörung.
Ja, 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 zerstören und abschaffen. Ich glaube, ich würde die langen Schlafenszeiten abschaffen.
Um mehr Zeit für andere Sachen zu haben?
Ja, weil ich leg mich hin, schlaf ein und wenn ich aufwach, sind Stunden vergangen, von denen ich nichts mitgekriegt habe. Das ist im Grunde Betrug.
Das stimmt. Ja. Aber wir brauchen es leider. Geht nicht.
Ja, das gebe ich ja zu. Ich würde am liebsten abschaffen, dass man so lange schlafen muss. Mhm. Also 10 Minuten genügt, kann man ja mal machen. Das kann ja ganz nett sein. Also dieser Moment, wo man so einschläft, wo man das Erlebnis hat, wie schön das ist. Ne? Aber das muss ja nicht 4, 3, 4, 6, 8 Stunden dauern. Also diese Zerstörung, dieses Abschaffen, das wäre gut. Würdest du auch sowas Ähnliches abschaffen?
Also ich würde Recht haben abschaffen wollen.
Ach.
Ja, nach meiner Beobachtung steht das vielen kreativen und konstruktiven Prozessen im Weg. Auf der anderen Seite macht es natürlich auch Spaß, wenn man das so sieht, ne, wie Leute sich so in ihren Positionen festhaken. Also so als Beobachter ist es vielleicht ganz, ganz lustig manchmal, aber es kann auch echt nervig sein.
Ja, 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 du sagst es, ja, ja. Und was ist dann Wirtschaft wichtig?
Jetzt war die Internetverbindung hier, die Internetverbindung war gerade ein bisschen schlecht. Das heißt, ich habe deine Frage nicht verstanden. Kannst du die nochmal wiederholen?
Was wäre bei dir die wirtschaftliche Sache, die du abschaffen würdest?
Was meinst du mit wirtschaftliche Sache?
Naja, Schumpeter hat ja diesen Begriff kreative Zerstörung hinsichtlich der Ökonomie, der Unternehmer, der Wirtschaftssoziologie eingeführt. Mhm. Und da ist ja heute die große Frage, woran sind so viele Leute interessiert, es abzuschaffen? Manche wollen ja den Kapitalismus abschaffen.
Genau. Und Schumpeter sagt ja, dass die kreative Zerstörung das wesentliche Faktum des Kapitalismus sei.
Ja, ja, das sehe ich auch so. Und das Naheliegende, also da ist bei dir einerseits diese Ruhe, aber andererseits und natürlich diese Leute, die immer zu Recht haben wollen. Aber was ist in der Wirtschaft für dich das große Hemmnis?
Ja, ich, wenn du Schumpeter ansprichst, dann frage ich mich beispielsweise, ob Stabilität vielleicht sogar ein Feind von Innovation ist. Wenn alles gut läuft, dann gibt es ja keinen Grund, irgendetwas besser oder anders zu machen. Und Stabilität, die schafft ja so Komfortzonen, da fehlt der Druck, irgendwas zu verändern. Umgekehrt ist es aber auch so, dass man nur dann wahrscheinlich oder viele Menschen mutig denken kann, wenn man nicht permanent ums Überleben kämpfen muss. Und so gesehen wäre Stabilität dann wieder Voraussetzung für Innovation. Also wahrscheinlich ist es sowas wie sowohl als auch.
Ja, damit geben wir uns natürlich das entscheidende Stichwort. Wenn wir die Stabilität wegnehmen, dann haben wir das, was die Wirtschaft am Laufen hält, nämlich das ständige Aufrechterhalten einer Instabilität. Also Stabilität wäre ja, wenn Leute das fordern, ein Untergang des Wirtschaftslebens. Auch ein Untergang der Dinge, die uns wohltun. Die ganze Ökonomie, von der Aristoteles sagt, es ist ja die Lehre des Haushaltens. Das, was wir zum Leben benötigen, das wäre dann einfach weg. Also fast müssten wir uns, wenn wir über Stabilität sprechen, immer klar machen, dass sie nur zu haben ist als eine ständige Aufrechterhaltung der Instabilität.
Ja, ich frage mich gerade, Klaus, ob das, was wir stabil nennen, nicht häufig nur Trägheit oder Angst vor Veränderung ist. Echte Stabilität könnte ja auch heißen, anpassungsfähig zu bleiben, Veränderungen einbauen zu können. Dann wäre ja Stabilität durchaus ein flexibles Fundament, eine flexible Basis für alle möglichen Dinge. Und starre Systeme, du kennst dich ja gut aus mit Statik und solchen Dingen, starre Systeme, die brechen ja auch schneller. Und stabile Systeme, die können sich verändern. Und wenn ich jetzt wieder den Schwung zur Innovation kriege, dann ist vielleicht Innovation nichts anderes als kontrollierte Instabilität.
Wie, ja. Und jetzt muss ich sagen, die Internetverbindung heute ist super. Ja. Du konntest sogar meine Gedanken lesen,
echt?
Als du von der Mechanik und von der Dynamik gesprochen hast. Denn ich habe mir gerade vorgestellt, Stabilität, das ist ungefähr so, wie wenn einer am Strick hängt. Das ist ein stabiles Gleichgewicht, da hängt er unten. Aber wenn du dir jetzt einen Seiltänzer vorstellst auf diesem Strick, der muss also ständig in Bewegung sein, ganz lebendig sein, um auf diesem Seil tanzen zu können. Geschweige denn, wenn es uns gelingen würde, ja nur mal da drauf einen Schritt zu gehen, hätten wir schon viel gewonnen. Aber so ein Seiltänzer, der ist ja ständig dabei, durch Bewegung sein instabiles Gleichgewicht zu halten. Mhm. Also natürlich, Stabilität ist auch der Strick, der unterstützt einen auch. Und der Strick, an dem einer hängt, aber der andere Strick, auf dem einer tanzen kann, das ist der bessere.
Ich fange dich jetzt nochmal ein, weil unser eigentliches Thema ist ja heute kreative Zerstörung. Warum klingt eigentlich Zerstörung plötzlich positiv, wenn sie mit Kreativität in Verbindung gebracht wird?
Ja, das ist schön. Wir haben vielleicht so eine Lust an der Kreativität. Und die Zerstörung, da denken wir leider, weil das die Vorsilbe zerr auch schon etwas hat. Man zerrt etwas, man zermürbt, man zerfließt. Das hat etwas Auseinandertreibendes. Und wir sind ja doch mehr bemüht, uns zu konzentrieren, zusammenzuhalten. Es könnte sein, dass uns hier die Sprache schon eine Verführung zur Ungemütlichkeit bringt. Und wenn wir das kreativ davor setzen, dann fangen wir es ein bisschen auf.
Naja, Zerstörung klingt ja erstmal nach Verlust, nach Ende, vielleicht sogar nach Aggression. Und kreative Zerstörung, die hört sich dann schon besser an. Das hört sich so nach Übergang, Neubeginn irgendwie an. Der Fokus verschiebt sich also so ein Stück von was verlieren wir zu was entsteht daraus. Vielleicht hat das auch was mit einer höheren Akzeptanz zu tun. Also wir werten Zerstörung funktional ein Stück weit auf. Und außerdem könnte es ja auch sein, dass das Konzept der kreativen Zerstörung sowas wie eine kognitive Entlastung und auch eine Rechtfertigung darstellt. Ich habe mich neu orientiert, klingt besser als ich habe gekündigt. Ich habe was gelernt, klingt besser als ich bin gescheitert. Und jetzt meine Frage, wir haben uns ja vorgenommen, in einem der nächsten Podcasts auch über Ausreden zu sprechen. Ist das Konzept der kreativen Zerstörung vielleicht auch eine Ausrede?
Könnte sein, aber ich glaube, es ist selber ein kreativer Begriff. Denn schau noch mal auf das Wort stören. Mhm. Die Störung selber ist ein Anlass für Veränderung. Und etwas Neues beginnt immer damit, dass die Gewohnheit gestört wird. Und wenn wir nach Amerika schauen, wo man ja jetzt seit ein paar Jahren im zweiten Amtsgang einen nützlichen Idioten vor diese Leute geschaltet hat, die ungestört ihren Geschäften nachgehen wollen, die sich nicht um Institutionen kümmern wollen, die ihnen Auflagen machen, wie eine Mondrakete aussehen soll und wie ein Elektroauto fahren soll. Also da sehen wir eine Art kreative Zerstörung, indem die Institution, politisch die Institutionen, die Kontrolle ausüben sollen, erstmal zerstört werden. Und jetzt kommt das Üble. Es könnte sein, dass vielleicht Bürokratie gar nicht abzubauen geht, wenn man sie nicht zerstört. In der Absicht, etwas Neues dann entstehen zu lassen.
Was würde denn Max Weber dazu sagen?
Hui, ich glaube, dem wäre die Zerstörung, die dann fast schon revolutionär wäre, etwas unangenehm. Aber er würde ja auch als Historiker nicht eine Prophezeiung in die Zukunft machen, sondern im Nachhinein wohl sagen, ja, das musste wohl so passieren.
Mhm. Ich würde gerne nochmal, hast du schon, du kennst ja Banksy, ne? Diesen Künstler, den man ja jetzt wohl irgendwie enttarnt hat. Da wusste man ja jahrelang nicht, wer dahinter steckt. Das ist dieser Typ, der seine Bilder vor Publikum erst versteigert hat und dann vor den Augen aller zerstört hat. Und da finde ich den Gedanken ganz interessant. Im künstlerischen Kontext ist ja Zerstörung selten bloße Vernichtung, sondern da ist Zerstörung ja Teil des kreativen Prozesses selbst. Wie war das denn nochmal? Das war in London, da hat er diese, während der Auktion hat er sein Werk Girl with Balloon in Love is in the Bin verwandelt. Und da wird Zerstörung aus dem Verborgenen so ein bisschen ans Licht geholt. Sie wird zur eigenen Bühne. Und da frage ich mich, was kaufen wir eigentlich in dem Moment? Das Werk oder die Geschichte drumherum? Und welche Rolle spielt da kreative Zerstörung?
Du bringst das schönste Beispiel, das ich mir denken kann, denn diese Kreativität verbinden wir ja oft mit Künstlern. Mhm. Und die Kunst, die irgendwie durch viel Geld dann erworben wird und in einem Tresor oder irgendwo dort landet, wo sie keiner mehr angucken kann, weil man sich ja so sichern muss, dass es niemand klaut, die hat auch keine Wirkung mehr. Die ist als Privateigentum der Öffentlichkeit und der lebendigen Wirkung entzogen. Ein paar wenige können es vielleicht genießen. Und ein Künstler, der das nun praktisch, also in der Praxis sichtbar macht, dass der Besitz ein Haben bedeutet und damit das Werden und das Entstehen, das Fortschrittliche zerstört, der macht uns auf etwas aufmerksam, was unsere Kreativität vielleicht neu anregt. Ich finde, das ist eine wunderbare Metapher für die kreative Zerstörung.
Mhm. Ja, stimmt.
Ja, auch das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Was ist da noch dran, wenn man Kunst beliebig vermehren kann und sie dann zu einem Abfallprodukt wird?
Mhm. Na, ich finde, dass durch diese Inszenierung natürlich auch entlarvt wird, wie sehr Kunst letztlich vom Gesamtkontext lebt, in dem sie steht oder in den sie gestellt wird.
Ja, den sie dann aber auch stört.
Ja.
Und zwar die Ruhe, die Gelassenheit, die Gemütlichkeit wird von der Kunst in kreativer Zerstörung auf eine ganz neue Linie gebracht.
Mhm. Klaus, was passiert eigentlich? Letzte Frage. Wenn wir aufhören, das, was um uns herum passiert, zu hinterfragen, hört dann auch die kreative Zerstörung auf?
Vielleicht müssen wir nicht hinterfragen, es passiert einfach. Also man kann wahrscheinlich hinterfragen, eine Selbstverständlichkeit, man muss aber nicht hinterfragen und kommt plötzlich auf eine ganz neue Sache und kann ihr einfach folgen. Aber wenn man etwas hinterfragt, dann sind wir vielleicht dabei, unsere Überzeugungen ein bisschen aufzulösen. Und wäre das nicht ein Thema für uns?
Sehr guter Übergang. Ja, wir reden das nächste Mal über Überzeugung. Und da freue ich mich schon drauf. Ich wünsche dir einen zauberhaften Tag, Klaus.
Ja, danke schön. Dir auch. Alles Gute und sei überzeugt. Wir sehen uns wieder.
Ja, freue ich mich. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Radiophilosophie ist ein Podcast von Professor Klaus-Jürgen Grün und Dr. Irina Kummert. Grafik Professor Gerd Sedelis.